Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Marvin Clifford. Hallo Marvin.
Hi.
Hallo Marvin.
Hallo. Hä, wer redet da?
Wer sind diese Stimmen?
Wir sind's.
Hä?
Die Stimmen aus dem Radio.
Ihr seid es. Endlich können wir miteinander reden. Wie schön.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Voll schön, dass du uns zugesagt hast. Also wir freuen uns wirklich sehr, weil du bist ja ein vielbeschäftigter junger Mann. Du warst jetzt gerade am Wochenende, also mal nur fürs Protokoll, heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Das bedeutet auch, dass jetzt am Wochenende gerade die Polaris war, die Convention, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt bis vor kurzem. Aber ich habe mir jetzt auch sagen lassen, es war schon das dritte Mal. Und das ist auch eher so eine Gaming-Convention, glaube ich, ne?
Es ist witzig, weil, also es ist auch meine zweite Polaris gewesen. Und das war diesmal so, dass ich mein Hotel nicht in Fußreichweite hatte. Also musste ich immer in ein Taxi steigen. Und der Taxifahrer hat mich auch gefragt, was gibt's denn hier? Und ich wusste es ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich das erklären sollte. Also ja, es ist eine Messe. Okay, check. Das ist eine ganz nerdige Messe irgendwie. Aber nerdig gibt's da Serien und Filme? Naja, irgendwie nur so ein bisschen. Aber nicht so wie bei einer Comic-Con. Es ist sehr internetlastig. Also hast du sehr viele Content-Creator aus dem Internetbereich, so YouTuber, Twitch-Streamer. Aber dann eben auch so die obligatorischen Anime-Merchandise-Stände wie auf der Leipziger Buchmesse. Ganz viel Cosplay wie auf der Leipziger Buchmesse. Paar Bücher, paar Comics, ist sehr bunt, sehr laut, viele Bühnen. Viele Bühnen ist auch voll übertrieben. Also es sind zwei große vielleicht und ein paar kleine. Bisschen Gaming.
Ja, aber immerhin, ja. Mhm.
Genau, also sowas ist es. Ich weiß nicht, wie man das alles kategorisch so ineinander fassen soll, aber es ist sehr schön.
Aber nur ein bisschen Gaming? Ich dachte, es wäre voll viel Gaming.
Ja, wahrscheinlich. Ich wollte immer über die gesamte Messe gehen und mir alles gut angucken. Hat sich aber herausgestellt, dass wohl offenbar ganz viele Leute da sind, die mich auch kennen und die gerne auch
dieses
ein Foto
Problem
haben wollen und so. Und ich denke mir so, es ist auf der einen Seite total schön, auf der anderen Seite, ich würde auch gerne hier einfach nur mal so rübergehen. Geht das? Ja, so. Und dann kommt man halt dazu, doch nicht so viel zu sehen. Also ja, es gibt einen großen Gaming-Bereich, aber weniger mit so AAA-Gaming-Artikeln von großnamigen Firmen, sondern auch viel so Indie-Game-Entwickler und sowas, was ich ja immer auch ein bisschen sympathischer finde, fast noch, als die ganz großen Titel, so die jeder kennt.
Es wird heute ganz viel um Gaming gehen, weil du in der Gaming-Szene eine echte Größe bist als Comic-Zeichner. Aber sag doch mal, was sind denn AAA-Games?
AAA-Games sind, also im Grunde genommen, stellt euch Kinofilme vor, ja? Also da gibt's ja die ganz großen Kinofilme, wo ganz viel Geld reingepumpt wird mit großnamigen Firmen. Das quasi transferiert auf Gaming wäre im Grunde genommen ein AAA-Game.
Sag mal ein paar Namen. Sowas wie Witcher wahrscheinlich, nehme ich mal an oder so.
Ja, würde ich sagen, genau. Horizon Zero Dawn wäre so ein Game, was vielleicht auch ganz fett ist.
Alles, was mit großem Aufwand produziert wird, meinst du?
Würde ich sagen, ja. Ich glaube, so den Vergleich zur Filmbranche zu nehmen, ist vielleicht gar nicht so unklug. Also da ist halt so viel Geld reingeflossen, dass der Druck entsprechend groß ist, eben auch viel Geld wieder reinbekommen zu wollen. Und dann wird da halt ganz, ganz viel Werbung gemacht und das sind so die AAA-Spiele. Meistens noch irgend so ein Filmstar vielleicht noch, der irgendwie die Stimme leiht oder vielleicht sogar Motion Capturing gemacht hat oder so. Und dann gibt's halt eben die Spiele, die halt, ja, wir wollen gerne so Pixel-Art machen. Weißt du, so die. Die gibt's dann auch noch.
Und Space Invaders.
Genau. Genau. Ich finde so ein Remake von Pong ist sehr geil. Ja.
Oh Gott. Pong, das ist doch dieses, was so tennismäßig war, ne? Tennis auf dem Bildschirm. 5 Pixel.
Sag mal, Marvin, die Gaming-Welt ist eigentlich so dein Steckenpferd. Kann das sein? Weil vieles, was man so von dir kennt, hat so einen Bezug.
Geworden. Es ist so strange, weil ich glaube, ich bin so ein Paradebeispiel für man weiß nie, wohin das Leben einen so treibt. Weil ich wollte halt immer Comiczeichner sein und bin es zum Glück auch. Also ich glaube schon, dass ich mich so nennen kann. Comiczeichner und Illustrator quasi. Nur, das war so witzig, weil ich habe während meines Studiums zum Grafikdesigner bin ich durch einen ehemaligen Kumpel und Freund, da haben wir halt Comics gemacht, die irgendwie eine Gamer-Riege angesprochen hat. Und das hat dann quasi die Tür geöffnet. Und plötzlich habe ich halt Aufträge bekommen, die natürlich aus dem Gamer-Bereich kommt. So. Und dann war ich das erste Mal im Comic-Salon Erlangen und gefühlt kein Schwein hat mich gekannt. Ja, also die so, ja, machst du auch Comics? Ja, ja, also, oh, was für Comics? Na, ich mach dies und das. Oh, ja, aber ich spiel ja nicht. Und dann fiel mir so auf, ja, ich auch nicht. Dammit, ich bin völlig abgedriftet. So, ich wollte eigentlich doch zu euch. Ich wollte doch zu euch. Ingo, ich wollte doch zu dir. Ja, warum kennt ihr mich nicht? Ja, so.
Zwei Sachen. Das erste wäre auch meine Frage gewesen. Bist du selber auch Gamer?
voll wenig. Ich weiß nicht, wie Leute so die Zeit finden dazu. Also ich interessiere mich voll dafür, schon immer, weil ich liebe Games zum Zugucken. Also wenn jemand anders das spielt, mochte ich immer. Also wenn irgendwie mein damaliger Nachbar, der damals einen Amiga hatte, wenn der ein neues Game hatte, ich habe mich so gern dazugesetzt und einfach zugesehen.
Twitch wurde nur für dich erfunden.
Absolut. Seitdem es Let's Player gibt, auch auf YouTube und so, megamäßig. Es ist so gut, weil ich kann nebenher irgendwie einfach zeichnen, kann Dinge erledigen und krieg halt trotzdem den gesamten Content mit von so einem Game. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber selbst spielen ist doch der Reiz. Und ihr habt komplett recht, auf jeden Fall. Aber ich bin halt so überhaupt gar nicht competitive. Ich gebe so schnell auf, wenn ich halt scheitere an irgendwelchen Dingen, die vielleicht eine besondere Reaktionsschnelligkeit erfordern oder eine besondere, es werden ja auch immer mehr Knöpfe, ne, also auf so Gamepads, so, also früher halt NES, da gab's ja nur zwei Knöpfe und das Steuerkreuz und jetzt gibt's halt alles, plus Touch und, keine Ahnung, Blickerkennung, ja, so viel Zeug, was da irgendwie eine Rolle spielt und ich bin halt total überfordert, ja, und dann bin ich schon gleich wieder raus, also dann habe ich schon fast schon gar keine Lust mehr, das weiterzumachen, so, also, dann gucke ich doch lieber anderen Leuten zu und dann ist das für mich wie so einen ganz langen Film gucken.
Ich wollte mal ganz kurz noch ein kleines Stückchen zurück. Du hast gesagt, du wolltest schon immer Comiczeichner werden. Wie kam das? Kannst du dich erinnern, wie das losging, dass du auf die Idee kamst, Comiczeichner zu werden?
Ich glaube, das war so mehr oder weniger so in die Wiege gelegt, ja. Also, ich glaube, meine Eltern, die hatten es damals sehr leicht, weil sie halt wussten, okay, der Kleine, der zeichnet halt total viel. Also, mein Vater sagt immer, seitdem ich überhaupt einen Stift halten kann, zeichne ich irgendwas. Also immer irgendwas gezeichnet, dann hingebracht und gesagt, guck mal, das ist das und das passiert da und der sagt das und so, ah, toll.
Ah, also du hast gleich in Geschichten gedacht, also sequenziell.
Quasi schon, ja.
Okay, interessant.
Ich habe ja in der Zwischenzeit schon viel mit Menschen genau über das Thema geredet und versuche immer mehr zu rekonstruieren, was vielleicht zu dem anderen geführt hat und so damals. Und wenn halt Leute mal annehmen, ja, du bist doch der krasse Comiczeichner, also musst du auch so ziemlich jedes Comic gelesen haben. Ich sage, so war das nicht.
Ja, das ist auch geil, ja, genau.
War ganz klar nicht so, ja. Also ich bin, glaube ich, eher mit so Samstag, ja, mit so Samstagmorgen-Cartoons bin ich aufgewachsen. Und wenn es dann halt darum ging, ja, jetzt ist auch mal Schluss mit Fernsehen, Marv, dann habe ich quasi die Geschichten mit Hilfe meiner Actionfiguren, die halt vielleicht dann passend waren, dann nachgespielt oder eben gezeichnet mit den Figuren oder habe mir die Figuren dann selbst irgendwie erdacht und das waren dann wirklich so Hybridfiguren aus meinen Lieblingsfiguren aus den Samstagnacht-Cartoons. Dann war da so irgendwie eine beträchtliche Portion Turtles war da drin, eine beträchtliche Portion Batman war da drin, Marshall Bravestar, keine Ahnung, Mask, Space Rangers, whatever. Ja, also so, da war irgendwie alles drin, alles zusammen in einer Figur und dann noch Superman drin, so alles so drin, so.
Und eine Aal oben drauf.
Ja, wirklich. Und eigentlich auch ganz oft nur irgendwelche Actionsequenzen. Also da war im Grunde genommen keine Geschichte hinter, sondern immer nur Leute, die sich kloppen oder irgendwas, was einfällt oder so. Also voll so der kleine Junge, so der am liebsten irgendeinen Turm aufbaut, damit er den einstürzen lassen kann. So halt.
Du hast gerade gesagt, dass du gar nicht so viel zockst und dass du aber auch so viele drauf angesprochen wirst. Und Ingo, du hast sowas aber auch schon öfter erzählt und Marvin, ich würde die Frage auch direkt an dich weiterreichen, dass man nämlich als Comiczeichner wiederum auch total oft darauf angesprochen wird oder gerade wenn man für irgend so ein Franchise irgendwie zeichnet, Star Wars oder so, ne, dann heißt es ja auch immer, ja Mensch, dann kennst du doch das oder das und wird man immer in irgendwelche Fachgespräche verwickelt. Also Fachgespräche heißt dann so richtig krasse Nerdgespräche, wo es halt wirklich richtig tief in die Materie geht und Ingo, du musst dann immer sagen so, ich kenne das gar nicht. Und die Frage würde ich nämlich dann auch mal direkt weitergeben an dich, Marvin. Liest du eigentlich überhaupt noch Comics?
Ich hab einen Haufen Comics hier, auf jeden Fall. Einen Großteil habe ich auch der Zeichnungen wegen, weil mich die irgendwie inspiriert haben. Und dann fängst du irgendwann mal an, dieses Comic zu lesen und denkst so, so toll war das Comic eigentlich nicht. Aber die Zeichnungen sind richtig gut. Ansonsten habe ich immer noch, glaube ich, hier einen Stapel, so Pile of Shame, so der Stapel, den ich halt irgendwann von Menschen gekauft habe, weil man sich kennengelernt hat auf irgendwelchen Messen und so, weißt du, und die habe ich immer noch nicht gelesen. Da habe ich einen Haufen von, ja. Leider.
Jetzt können wir es ja sagen, jetzt wo wir unter uns sind.
Ja.
Der Pile of Shame, zu denen man. Nee, es geht mir aber tatsächlich auch so mit Comics, die veröffentlicht wurden und die eigentlich auch von bekannten Leuten stammen oder die eine bekannte Serie sind, die toll aussehen, ja, die schlage ich auf und denke halt so, wow, das musst du dir echt mal durchlesen und dann landest du im Regal irgendwie oder?
Vor allem, ich vergesse die auch immer. Ich müsste die eigentlich ganz prominent irgendwo hinlegen, sodass sie dann irgendwann anfangen zu stören. Weil ich bringe die dann halt so mit aus der Messe und denke so, oh, guck mal, was ich hab, voll geil, ist sogar signiert, oh cool, weißt du, da freue ich mich drauf. Und dann sortierst du die so ein in dein Bücherregal und dann weg. Völlig vergessen. ich habe irgendwo dieses Buch, glaube ich. Ja, so. Oder was war denn das? Was habe ich nochmal mitgebracht oder so? Also, es ist so schlimm. Ich bin
das
da.
Das ist total schade auch, ne?
Ja, klar, es ist schade. Aber kannst du da, weil du sagst, du kommst auch wenig dazu, zum Beispiel zum Gamen, also zum Zocken irgendwelcher Spiele, zum Lesen? Hast du Zeit zum Lesen?
Ja, kaum. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin eher so ein Serien- und Filmtyp, so. Also, Filme gucke ich total gerne an einem Abend. Dann, naja. Ich kenne das ja selbst, so 2 Stunden Film kann man ja mal einrichten. So eine Serie gucke ich total gerne während der Arbeit, es sei denn, sie ist so packend, dass ich nicht zum Arbeiten komme, dann weiß ich, okay, das ist etwas für meine Freundin und für mich, lege ich beiseite. Ansonsten, ja, hier so ein Game dauert ja unter Umständen was 8 Stunden, 10 Stunden, wenn man es durchspielt. Die Zeit habe ich nicht. Ich habe dann auch ganz oft das Gefühl, dann fängt man vielleicht an, das Spiel zu spielen und es ist ganz super und es macht ganz viel Spaß. Und dann arbeitet man sich so mit seinem Charakter so voran und lernt immer mehr mit seinem Charakter. Und dann kommt man halt Monate dazu, nicht mehr zu spielen. Und dann setzt man wieder ein und dann denke ich, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Und dann lege ich es beiseite. Und so in etwa ist das auch mit Büchern, ja. Also dann kann das sehr spannend anfangen. Und dann habe ich das Buch hier und dann habe ich es monatelang nicht mehr angefasst und weiß nicht mehr, was eigentlich drin vorkam. So, wer eigentlich welcher Charakter war nochmal. Na, also dann komme ich nicht mehr rein. Und mir tut es dann echt so leid. Also die gibt es auch Menschen, auch innerhalb der Familie, denen sagen, dieses Buch musst du unbedingt lesen, ja. Dann hast du diese 5000 Seiten starken Bücher, die sie mir dann ausleihen. Ich sage, ihr werdet dieses Buch nie wiedersehen. Das wisst ihr, oder? Ihr werdet es nie wiedersehen, nie. Ja, so. Wie weit bist du mit dem Buch? Ich bin nicht weit. Ja, so. Ich habe das Buch in den Schrank gestellt. Es ist verloren. Es ist in so einem schwarzen Loch im Buchschrank verloren gegangen. Es ist einfach, weißt du, weg ist es. Ja, so. Ich habe sogar ein Buch hier, das habe ich, habe damals während meines Studiums, ja, mein Studium habe ich abgeschlossen 2005. 2005 habe ich es abgeschlossen, so.
Was ist abgeschlossen? Was war das für ein Studium?
Ein Grafikdesign-Studium. Ich habe 2002 habe ich mein Abi gemacht und bin dann eigentlich ziemlich direkt in das Studium reingegangen. Es war auf so einer Privatschule, die damals in Berlin recht neu war und ich war ein bisschen auf der Flucht vor dem Zivildienst. Ich wollte den halt nicht machen. Und selbst derjenige beim Amt hat dann gesagt, ganz ehrlich, dass Sie hier ganz oben auf meinem Stapel liegen und ich habe hier gerade eine Stelle frei für einen Zivildienst, das ist so unwahrscheinlich. Also ich würde Ihnen empfehlen, so unter uns, suchen Sie lieber nach einem Studiumsplatz, damit Sie nicht so viel Zeit verplempern. Und ich dachte, das ist mal eine ehrliche Ansage, also habe ich das gemacht. Und habe aber dann trotzdem ja diese Amtsbriefe bekommen mit, ja, melden Sie sich! Zur Wehrpflicht oder zum Zivildienst, so, sie werden eingezogen, ja, so.
Ich habe eine Frage. Uns trennen ja ein paar Jährchen, ja, also wenn du sagst 2002 Abi gemacht, ich habe 88 Abi gemacht, scheiße. Einen Studienplatz hat dich bewahrt vor dem Zivildienst?
War in der Tat so, weil es so Klauseln gibt, also die haben halt besagt, wenn sie einen Studienplatz haben, dann können sie den Zivildienstplatz oder diese Wehrpflicht können sie dann verschieben. Also sie wird dann quasi verschoben, bis man dann fertig
verschoben.
Ist mit dem Studium.
Ah,
genau.
Ja, okay.
Nicht aufgehoben, verschoben. Aber irgendwann verjährt man ja dann auch mal. Weißt du, dann werden sie, ich glaube, die haben gesagt, mit einem Alter von 24 oder sowas wird man eigentlich gar nicht mehr eingezogen. Dann ist man quasi durch. Und ich habe dann mich dann quasi immer weiter gehangelt. Von Verpflichtung zu Verpflichtung habe ich mich weiter gehangelt. So. Also dann hatte ich halt den Studiumsplatz. So. Den Studiumsplatz, das war nicht an einer staatlichen Uni, weil die dort quasi eigentlich Leute schon raussuchen wollten, die gefühlt schon alles konnten, damit sie sich damit rühmen können, dass halt Person XY hier an dieser Uni studiert hat und eigentlich nichts gelernt hat. Aber der war hier, ne? So fühlt sich das an. Und dann gab es halt die Privatschulen, die zu dem Zeitpunkt auch wirklich total modern ausgestattet waren und ich das Gefühl hatte, nee, hier kann ich mehr mitnehmen, auch für die Wirtschaftsdozenten, die halt aus der freien Wirtschaft kommen, die halt nur an einem Tag hier dozieren und dann sonst zurückgehen zu ihrem alltäglichen Job. Also die fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt wertvoller als halt irgendein Professor, der das seit 450 Jahren macht und eigentlich nicht weiß, wie es da draußen in der freien Wildnis aussieht. Und demzufolge habe ich dann halt gesagt, okay, ich muss Geld verdienen, damit ich diese Schule bezahlen kann und habe in einem Zeitungsladen mein Studium finanziert. Also dort habe ich gejobbt. Ich habe früh morgens gejobbt, musste den Laden aufmachen, habe dann bis 13 Uhr gearbeitet und bin dann halt direkt ins Studium bis um 18 Uhr. Und dann bin ich halt tot ins Bett gefallen. Und das habe ich halt 3 Jahre lang gemacht. Und um den Bogen wieder zu schließen, genau in diesem Zeitungsladen, ja, hatte ich einen Mitarbeiter, der mir ein Buch ausgeliehen hat. Und dieses Buch habe ich immer noch in meinem Schrank. Und es tut mir so leid. Das ist ein super Buch bestimmt. Ja, ja. Das ist hier irgendwo. Oh Gott. Ja, ist toll. Oh mein Gott. Wenn ihr das jetzt hört, der war das! Der hat das Buch. Ja. Schweinepriester. Oh,
das
hätte ich such dich.
Das hätte ich auch gerne. Das hätte ich auch gerne mal. Ey. Ich suche nämlich auch ein Buch. Das ist ganz schlimm. Und ich weiß echt nicht. Und immer mal wieder treffe ich Leute. Ich weiß, dass du es nicht hast, Marvin. Aber irgendjemand hat es.
Ich meine, seid ihr Leute, die auch durchaus mal ein Buch zweimal, dreimal lesen?
Früher habe ich Bücher wirklich 7, 8 Mal gelesen. Also als
sieben,
ich noch.
7, 8 Mal.
Ja, ja. Also Sherlock Holmes habe ich zum Beispiel. Die Bücher stehen hier auch immer noch im Schrank, allerdings ziemlich weit oben, weil ich sie jetzt nicht mehr lesen muss. Aber die habe ich wirklich oft gelesen. Also wirklich oft. Teilweise nicht alle, aber oder halt die unendliche Geschichte habe ich auch super oft gelesen.
Das wollte ich sagen, das war mein Buch, von dem ich mich nicht trennen konnte. Also so, das war, da war das erste Buch. Wenn das fertig war, dann kam mir das immer vor wie so eine Trennung. So eine Beziehung, die jetzt irgendwie in die Brüche geht, so ungefähr. Ich habe es 7, 8 Mal, weiß ich nicht, aber bestimmt 4 oder 5 Mal gelesen. Und jedes Mal aufs Neue. Ich bin auch so ein Typ, der Filme öfters guckt.
Ja, also das Filme auf jeden, das sowieso, auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall. Auch Serien kann ich manchmal auch mehrfach gucken. Also auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich damals meine Eltern, beziehungsweise auch mein Opa, der wollte immer, dass ich mehr lese. Also nicht immer vor der Glotze hängen. Und die haben sich da echt schwer getan. Und ich habe mir auch sehr schwer getan, weil ich fand Lesen so anstrengend einfach, ja, also ich habe dann immer auf die Masse, die ich noch durchzuarbeiten habe, habe ich dann immer geguckt an Seiten und dachte so, ich schaff das niemals, ich war dann immer so demotiviert dann. Noch schlimmer war es dann halt in der Schulzeit, wenn es dann irgendwie hieß, ja, du musst die Leiden des jungen Werther, dann arbeitet mal bitte die nächsten 2 Kapitel durch bis zum nächsten Mal. Ich wollte das alles nicht lesen und ich habe es auch nicht verstanden, was will der, was erzählt der dann da, weißt du, und mir kann noch so jemand sagen, ja, es ist so eine wichtige Geschichte, Marvin. Erzähl die halt vernünftig, verdammt, ich weiß nicht, ich verstehe das alles nicht. Ja, so, da habe ich mich wirklich, wirklich schwer getan. Und den Durchbruch bei mir, was das Lesen anging, hat in der Tat eigentlich Batman geschafft. Aber nicht etwa die Comics, sondern es gab ja damals die Animated Series von Batman, die ich ja geliebt habe in den 90ern. Ich bin so Batman-Fan geworden, seit Tim Burton Hand angelegt hat an Batman. Wow, hat mich das weggehauen und die Animated Series, die hat mich so gut auf dieses Schiff mitgenommen. Also ich bin jedes Mal 17.15 Uhr auf ProSieben. Ich musste da vor die Glotze, auf jeden Fall, immer. 17.15 Uhr. Und ich habe immer so eine VHS-Kassette im Videorekorder gehabt und habe dann immer versucht, pünktlich auf Record zu drücken. Hatte mehrere VHS-Kassetten, wo diese Folgen drauf waren. Teilweise auch abgeschnitten, weil ich es nicht richtig geschafft habe. Oder dann war doch das Band zu Ende oder. Und es gab dazugehörig Romane von Batman. Die waren nicht so lang, nicht so dick, die Bücher. Und die habe ich verschlungen. Oh, die fand ich so toll. Und das hat dann so mehr oder weniger, auch echt verhältnismäßig spät eigentlich, das Eis gebrochen, dass man ja auch mal ein Buch lesen könnte. Und ich habe die dann immer sonntags in der Badewanne immer gelesen.
Ja, witzig. Vielleicht nochmal ein kleiner Bogen zurück zu Büchern und Comics und deinen eigenen Comics, um nochmal auf das Thema Gaming zu kommen und was du da eigentlich machst, wofür man dich so kennt. In der Gaming-Szene ist ja die Horde. Und das Geile daran ist, das hat ja irgendwie zumindest bei Amazon Verkaufsränge noch und nöcher gesprengt. Da gibt's mittlerweile 2 Bände und jetzt arbeitest du meines Wissens nach am 3. Das ist aber so, dass wenn man nichts mit Gaming zu tun hat, erstaunlicherweise gibt's ja doch irgendwie gar nicht so viele Schnittstellen von der Comicwelt in die Gaming-Welt rein, dann kennt man die Horde mitunter gar nicht. Aber ihr habt eine riesengroße Fan-Community. Vielleicht kannst du mal erzählen, was die Horde ist und wie es dazu kam, dass du das so erfolgreich als Comic zeichnest.
Das ist so witzig, ne? Sowas kann man einfach nicht planen. Ich weiß nicht so recht, wie das so passieren konnte. Ich glaube also, okay, also noch einmal. Ich bin jemand, ich zeichne total gerne, während irgendetwas läuft. Also sei es irgendeine Netflix-Serie oder wie auch immer. Ja, und was ich halt total gerne mag, sind Let's Plays gucken, weil, wie schon eben gesagt, ich mag eigentlich Games schon, nur halt selbst spielen nicht so ambitioniert so. Also ich gucke halt gerne Leuten zu. Also Let's Play ist genau mein Ding. Und ich bin halt auch jemand, der guckt einen der größten, weißt du, so YouTube-Legende, Gronkh, der jetzt auch über Twitch auch streamt und so. Der hat ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower. Also der ist wirklich riesig bekannt. Der ist auch so bekannt, dass er auch weit aus dieser Twitch-Streaming-Branche, weißt du, er durfte den Kingpin bei Spider-Man Multiverse hier, weißt du, wie ist das Ding?
Into the Spider-Verse.
Genau, Into the Spider-Verse durfte er synchronisieren. Den Lego-Joker durfte er synchronisieren. Der hat schon so viel erreicht. So. Und ich bin eigentlich auch Fan. Also nicht nur eigentlich, ich bin voll der Fan. Weil er halt so eine gemütliche, tolle Art hat, wie er halt auch Spiele spielt und die auch präsentiert. Und der, wie man so sagt, der rusht da nicht so durch, sondern er will irgendwie alles rauskitzeln, was dieses Spiel so zu bieten hat und Geheimnisse finden und so. Und es macht einfach total viel Spaß. Und da es ja auch viele Spiele gibt, die halt nicht nur story-driven sind, sondern halt auch ganz oft so Elemente dazwischen haben, wo man halt sich vorarbeiten oder voranarbeiten muss, kann man auch durchaus mal vom Monitor mal weggucken. Und deswegen mag ich halt Let's Plays so gern. Und irgendwann haben wir uns mal, als es noch die Roleplay-Convention gab, mal getroffen. Und dann zeigte sich, dass er auch meine Sachen kennt. Also meine Webcomics kennt er. Und er kennt Shakes und Fidget, weil Shakes und Fidget ja damals das Ding war, was halt eben die Hake so in die Gamer-Branche so geschlagen hat. Und irgendwann hat er dann halt, oder hat sein Management mir geschrieben und meinte halt, der Erik, also der Gronkh, der würde halt total gerne mal so ein Pen and Paper ausprobieren. Also wie aus den 80ern, Dungeons and Dragons, jemand sitzt halt an einem Tisch und erzählt eine Geschichte. Du bekleidest einen Charakter und versuchst als dieser Charakter dieses Abenteuer mit durchzuspielen. Und alle Herausforderungen werden im Grunde genommen erwürfelt und mithilfe eines Notizblatts, was du vor dir hast mit all deinen Errungenschaften und Inventar und sowas, das hast du halt vor dir und das kannst du dann als Gedächtnisstütze so nehmen. Das ist so ein Pen and Paper und das spielst du idealerweise mit einer größeren Gruppe und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da ein Teil von zu sein. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, warum? Warum? Also ich bin ja nun wirklich kein Streamer und habe auch nicht die 2,5 Millionen Follower oder so, die mich jeden Tag sehen können. Ich halte mein Gesicht nicht in die Kamera, so wie die es tun. Ja? Also die Gruppe war halt Gronkh mit seiner Freundin Tati, das ist Pandoria, auch eine ganz große Streamerin, die auch ganz viel Horror und sowas streamt. Den gibt's Funk Royal, den ich auch selbst gerne verfolge und mir auch seine Sachen angucke und so, der ganz viel, gerade so Competitive-Spiele, also Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass sie hart sind, die spielt er halt. Da gibt's halt viele Spiele wie Dark Souls und so, die so sind wie so ein Unfall. Da kannst du halt nicht weggucken. Die sind so absurd und so abstrakt. Ich verstehe auch nix, aber man möchte halt gerne wissen, wie es weitergeht und was da wieder für eine Absurdität rausgekramt wird an Kreaturen und so. Das ist die Gruppe. Und dann halt ich. Ich sage, was soll ich da drin? Ja, so, ich habe gefragt, was soll das? Und dann habe ich rausgefunden, ja, dass die Geschichtenerzählerin Liza Grimm ist. Und Liza Grimm, das ist ihr Künstlername, ist eine Fantasy-Autorin, die ich auch schon Ewigkeiten kenne. Und ich wusste nicht, dass sie mit Teil dieser Gruppe ist. Und die hat sich quasi das Abenteuer ausgedacht. Und wir hatten halt den Plan, oder die hatten zumindest den Plan, lass uns mal einen Abend spielen. Und dann saß ich da auf diesem Stuhl und habe halt mein Bestes getan. Ja, auch wenn ich quasi förmlich spüren könnte, wie alle Leute halt, yeah, Gronkh, yeah, Pandoria, yeah, Funk Royal, yeah, wer ist das? Ja, so, so war so, okay, ja, yeah, cool, ja, ich bin der Comiczeichner, ja, ihr kennt mich wahrscheinlich nicht, haha, ja, aber vielleicht mit ein bisschen Glück meine Sachen, haha, ja, so. Das Ding hat halt so viel Spaß gemacht, dass sie halt meinten, sie würden gerne noch einen zweiten Abend machen und einen dritten Abend und einen vierten und einen fünften und um dich zu berichtigen, ich bin sogar schon beim dritten Comic und arbeite jetzt eigentlich am vierten. Weil ich nämlich auf die Idee gekommen bin, guck mal, das Einzige, was ich hier an Kompetenz wirklich dazu packen kann, ist, dass ich halt ein bisschen zeichnen kann. Also lass uns doch das Abenteuer, was wir hier durchspielen, was wir hier komplett improvisieren, aus diesem Epos, was sich Liza Grimm überlegt hat, wir machen halt daraus voll die nackte Kanone-Komödie. Lass uns sowas machen als Comic-Version. Und die meinten, das ist total geil. Und Gronkh meinte halt irgendwann, ja, weißt du mal, der Plan war eigentlich, dass dein Stuhl, also dein Charakter, den du spielst, dass es so ein Shape-Shifting-Charakter ist. Also jemand, der quasi einen Charakter wechseln kann.
Sag doch mal bitte, wie dein Charakter heißt.
Also mein Charakter ist Snarf.
Ah, Snarf. Okay, ich habe mich auch gefragt, wie man das ausspricht.
Snarf? Mit PH, weil wir haben halt Charakterbögen bekommen und da hieß es so, und Marv, du bist quasi ein Dieb. Und jetzt darfst du dir halt einen Namen ausdenken und du darfst dir halt so ein paar, wie sagt man so schön, so Stats, also quasi Werte, ja, also du hast irgendwie 15 Punkte, die du vergeben kannst, ich weiß nicht mehr, ob es 15 waren, aber du hast 15 Punkte, die du vergeben kannst und für dich, weil du ein Dieb bist, musst du halt die meisten Punkte auf, ich glaube in meinem Fall, Mut setzen. Und den Rest kannst du halt frei verteilen. Das beeinflusst quasi dein Würfelergebnis oder das Risiko, dein Würfelergebnis zum Positiven oder zum Negativen zu verwenden. Also wenn du halt sagst, nee, ich möchte ja aber auch besonders stark sein, dann machst du halt die restlichen Punkte allesamt in Stärke, aber dafür bist du halt null klug. Und wenn es dann halt wirklich darum geht, nimm mal die Würfel und würfel mal auf Klugheit und dann vergeigst du halt dauernd, weil du dir da gar keinen einzigen Punkt gegeben hast, so, dann kann das halt sich auf die gesamte Geschichte auswirken.
Frage, also ist die Horde, also der Comic, an dem du arbeitest, kann man das so eine Art Protokoll verstehen, diese Pen-and-Paper-Sitzung, die ihr da habt, oder?
Ja, es klingt so ein bisschen offiziell, wenn du sagst, es sei ein Protokoll, das ist es eher nicht, sondern Liza und ich, wir haben uns halt zusammengesetzt und du weißt ja selbst, wie es ist, so im Verlagsbereich, du hast halt dann oftmals eine Seitenzahl, die du füllen darfst. Also in unserem Fall hast du 80 Seiten und wir haben ja gesagt, ja, kriegen wir da irgendwie diesen ersten Abend in 80 Seiten und haben dann halt gemerkt, nee, kriegen wir nicht. Und auch viele Dinge, die wir halt dort gespielt haben, waren in dem Moment sehr, sehr lustig, aber wenn halt jemand dieses Comic das erste Mal in die Hand nimmt und uns halt gar nicht kennt, der kann damit gar nichts anfangen. Also müssen wir es eigentlich neu erzählen.
Vergiss Protokoll. Ich meinte jetzt natürlich keine detaillierte Auflistung aller Events und Dialoge, die da stattgefunden haben, sondern eine Art Nacherzählung. Also es ist eine Nacherzählung dessen, wie euer Abenteuer da verlaufen ist.
Genau so. Also vom Prinzip her hast du damit gar nicht so unrecht, wenn du halt sagst, dass ein Protokoll war. Das war ursprünglich unser Plan. Lass uns halt genau das 1:1, was wir durchgespielt haben, in Bilder fassen. Und haben gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Also alle Witze funktionieren nicht. Also wir müssen neue Witze uns eigentlich überlegen, aber die nicht so weit weg sind von dem. Also man muss quasi alles nochmal zerlegen und alles nochmal zusammenpacken und vielleicht Dinge auch mal aus dem nächsten Setting damit reinnehmen. Weil dadurch, dass halt alles so improvisiert ist, du hast halt so einen groben roten Faden, aber diesen Faden verlässt du auch dauernd. Und dann hältst du dich auch gerne mal mit so Nichtigkeiten auf, ne? Wie, ja, wir angeln jetzt nach Fußnägeln in diesem Bach. What the fuck? Weißt du, also würde das halt irgendjemand lesen, ja? Dann denkst du dir so, was machen die? Ja, so, aber das ist halt in diesem Abend, ist das super lustig. Aber das kannst du halt so keinem erzählen. Also nochmal ganz kurz, also es ging halt darum, dass mein Charakter, der sollte eigentlich ersetzt werden durch jemand anders. Also zum Beispiel auch andere Streamer und so. Aber die haben dann halt gemeint, das hat so viel Spaß gemacht, dass es geht nicht ohne Marv. Wir müssen halt Marv damit reinnehmen. Und jetzt bin ich der Comiczeichner, der halt eben nicht streamt, nicht so oft wie alle anderen, inmitten von hochrangigen Streamern.
Und ihr seid ein Team von wie vielen?
4 Spieler und ein Geschichtenerzähler. Ja, also die Liza, die halt das heilige Skript vor sich hat und dann halt den roten Faden, den wir alle nicht kennen, die mimt ja quasi jede andere Figur in diesem Abenteuer. Also die ist dann quasi auch, keine Ahnung, der Tavernenbesitzer oder halt die Stadtwache oder sowas. Und die muss dann quasi 1000 andere Charaktere mimen und dann versuchen, uns irgendwie auf eine Fährte wiederzubringen, damit das Ganze nicht komplett off-rail geht. Also das ist gleich die Herausforderung eines Geschichtenerzählers dann in dem Sinne. Und sie muss auch ganz viel, immer ganz theatralisch zerreißen, weil sie genau weiß, auf diesen Arc, den sie sich gerade überlegt hat, werden wir niemals stoßen. Wenn wir jetzt so weiterspielen.
Sag mal, wenn man das nicht kennt, ja, und ich meine, wenn man es kennt, dann fässt man sich an den Kopf, weil man steckt da ja tief drin. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist es denn so, dass ihr richtig auch diese Figuren spielt, so mit verstellter Stimme und, keine Ahnung, mit Mimik und Gestik und so? Oder ist das alles was nur im Kopf passiert?
Also, dieses Event wurde ja live gestreamt auf Twitch. Und damit das halt nicht so langweilig ist, wie du hast halt einfach Leute, die an so einem Tisch sitzen. Das wäre es normalerweise. Ja, also alle sitzen quasi im Kreis, haben halt nur so einen kleinen Schmierzettel vor sich und der Rest passiert halt im Kopf. Ich habe mich halt immer gefragt, wenn da halt jemand auch nur 10 Minuten später reinschaltet, der kriegt doch nicht mehr mit, wo wir eigentlich sind und was das halt alles ist und so, ne? Also man muss ja quasi alles mitbekommen. Haben die sich überlegt, dass man auf diesem Tisch so Miniaturen hat, wie eben ein Setting, was man so aufbaut mit kleinen Figürchen und dann kann man auch sagen, ich stelle mich mal hier hinter die Wand oder so. Oh, das ist jetzt der Gegner, das ist so wie in so einem Tabletop, nur dass man halt nicht aktiv wirklich mit diesen Figuren spielt und die halt auch wirklich positioniert, sondern die benutzt man eher zur Illustration dann, wo man jetzt gerade ist. Da hat man ein bisschen was zu gucken und im Grunde genommen hast du eigentlich in unserem Fall keine Vorgaben. Du kannst, wenn du das möchtest, kannst du natürlich deine Stimme verstellen. Gronkh zum Beispiel, der hat einen Barbar, der keinen einzigen Satz komplett reden kann. Und da hat er gemeint, ja, so, er heißt halt Bronco und der redet halt nur so, Bronco, Bronco hauen, ja, Bronco Tür auf. Und dann hat er gemerkt, er hätte gerne irgendwie einen Charakter, der doch ein bisschen mehr reden kann. Und dann haben wir uns halt ausgesucht, dass er schon ganz normal redet, aber wenn es dann quasi in seinen Charakter durchgeht, er das nur so fragmentös halt dann wiedergibt und ich als sein Freund von Kindesalter an, kann das halt deuten und bin dann quasi sein Dolmetscher dann innerhalb des Spiels, weil die anderen Leute kapieren ihn halt nicht. So haben wir es dann gelöst. Zumal auch er immer derjenige ist, der quasi alle Rätsel, die uns hier die Leiser aufgibt, dann eigentlich löst, ja? Aber sein Charakter könnte es eigentlich nicht, weil er halt nicht clever genug ist. Dafür halt sehr stark, aber halt nicht sehr clever. Aber so muss man sich das halt vorstellen, ja?
Ja. Meinst du denn, dass eigentlich Menschen, die da jetzt nicht so viel mit zu tun haben mit Gaming oder die die Horde auch nicht kennen, da trotzdem einen Einstieg finden?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man ohnehin so zielgruppengerichtet arbeitet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin halt immer jemand, der sagt, ich versuche das so zu erzählen, mit Liza in dem Fall gemeinsam, dass auch Leute, die halt eben nicht so einen Stream gesehen haben, dass sie sich trotzdem zurechtfinden. Also sie können trotzdem eine gute Geschichte erzählt bekommen. Eigentlich ist es ja ein Community-Comic, also es wird halt gekauft von den Leuten aus dieser Community, die uns halt auch gucken und so, ne? Oder vielmehr vielleicht auch Gronkh gucken. Das macht es halt für den Verlag so zum No-Brainer, weil sie halt sagen, ey, wenn auch nur die Hälfte irgendwie dieses Buch kauft, dann haben wir das quasi schon drin, was dieses Buch gekostet hat und dann ist alles super, ihr könnt quasi machen, was ihr wollt. Deswegen geht das vollkommen klar. Wir hätten insofern auch jede Art von Content reinfließen können. Ich kenne auch andere Community-Werke, die halt so sehr erpicht sind, diesen Content 1:1 wiederzugeben, dass im Grunde genommen so jemand wie ich, der da vielleicht nicht den Einblick hat, da halt nichts mit anfangen kann. Und ich fände das eigentlich schade für etwas, was man auch gerne irgendwie seiner Family jetzt beispielsweise geben möchte und halt hofft, dass sie das auch lesen. Dann möchte ja schon, dass es irgendwie gelesen wird, finde ich.
Also, na klar, ja, auf jeden Fall. Also meine Frage war ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil wir haben die Comics ja auch da und ich kannte die Horde auch ehrlicherweise nicht, bevor ich es von dir nahegelegt bekommen habe. Und ich finde, man kann das ganz gut lesen. Also das ist halt wirklich, auch ohne diese Tabletop-Umgebung zu kennen oder so, ist es trotzdem unterhaltsam und sehr lustig. Und dein Stil ist ja sehr cartoonig und tut dann zur Unterhaltung sowieso sein Übriges.
Genau, also meine Herangehensweise an Comics ist ja sehr cineastisch eigentlich. Also ich behandle meine Comicwerke immer so, als wären sie eigentlich durch eine Kamera gefilmt. Manchmal gibt es so ein paar Ausflüge, wo ich dann denke, oh, das ist zum Beispiel eine Sache, die kann halt nur Comic und das würde sich hier ganz gut anbieten. Aber so im Großen und Ganzen, so die Art und Weise, wie ich koloriere und so, ist so viel aus dem Film eigentlich übernommen. Ich müsste gar nicht diesen Aufwand fahren. Aber ich glaube halt, gerade für diese Art an Comic, dass es eigentlich ein Fantasy-Comic ist, und Leute, die halt nicht diesen Background haben, dass es eigentlich ein Pen and Paper ist, sehen das vielleicht nur als Fantasy-Comic mit verhältnismäßig leichtem Einstieg und trotzdem halt mit so ein paar Szenen, die durchaus wummen dürfen. Also so wie, als wäre das halt so ein Triple-A-Ding, ja, so, wo dann halt wirklich ganz viel explodiert und wow, ja, so ein, was dann einen wirklich flasht, so. Das macht mir ja auch total viel Spaß und so würde ich das gerne sehen. Mir ist durchaus bewusst, diese Art von Comic hätte man auch anders machen können. Die hätte man viel skizzenhafter machen können, viel plakativer, viel flacher. Es ginge alles. Aber hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich würde es gerne so behandeln, als wäre es so ein Triple-A-Film. Aber eben mit dem Humor von so einem Nackte-Kanone-Ding. Also gerne absurd und so ein bisschen Pipi-Kaka drin. Ach komm schon. Ja, so. Alles geht, alles klar. Ja. Das war übrigens eine Herausforderung. Es gibt einen Charakter in diesem Buch, den der Fang Royal, also der Max, memt. Und Liza und ich, wir haben uns diesen Charakter angeguckt und dachten so, okay, würde man Funk nicht kennen, dann wäre dieser Charakter unerträglich. Der wäre chauvinistisch, ganz schlimm, sexistisch. Boah, also so ein, warum nimmt diese Gruppe diesen Typen mit oder sind mit dem befreundet? Sodass wir uns wirklich zusätzlich noch Dinge ausdenken mussten, damit dieser Charakter irgendwie eine Daseinsberechtigung hat und irgendwie ein bisschen menschlicher wird. Also da geht man halt so ein bisschen von dem Quellmaterial eigentlich weg.
Also ich blätter das gerade durch hier und du arbeitest zum Beispiel auch mit Unschärfe, Bewegungsunschärfe und so. Und ich muss sagen, ja, dieser Horde-Comic, wenn man das so sieht, es ist schon Kino. Ja, es ist Kino auf Papier, muss man schon wirklich sagen. Ja, es ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Wie lange sitzt du denn eigentlich an so einem Buch?
In dem Fall war es, glaube ich, ein halbes Jahr.
80 Seiten, ein halbes Jahr. Nicht schlecht.
Ja, also das ist, glaube ich, die reine Zeichenzeit, weil davor sitzen ja Liza und ich ja noch ganz lange noch am Skript. Und Liza, die hat zwar schon im Groben das Skript fertig und wir haben es ja selbst durchgespielt, wir wissen ja eigentlich, worauf wir hinaus wollen, aber sie hat auch selbst gemeint, Marv, also ich könnte halt schreiben, aber diese Humorsache, die musst du reinbringen. Witzig schreiben kann sie nicht, sagt sie selbst. Das hat ja auch immer, ne, also wenn man halt einen Witz versucht irgendwie zu etablieren, dann bedarf das ja noch mehr als einfach am Tisch sitzen und einfach irgendwie einen Witz mal so raushämmern. So, man braucht ja halt irgendwie eine Einleitung, man muss irgendwie drauf hinarbeiten und dann halt den Payoff dann zum Schluss und so und dann, oh, wann eignet sich das? Wann ist das eher schlecht für den Charakter? Wann sollte man sich da eher zurückhalten, was den Humor angeht? Also da ist ja auch noch ein bisschen Zeit noch mit reingeflossen, aber ich weiß nicht genau, wie viel das war letzten Endes.
Also das Skript, das entwickelt ihr dann zusammen? Also ihr arbeitet
ja,
zusammen?
Größtenteils schon. Ja, also größtenteils schon. Wir haben so ein Google-Doc, was wir uns teilen. Und weil sie ja auch ihre Abgabetermine für ihre anderen Romanprojekte und so hat und ich ja auch einen Schreibtisch habe, der voll ist, haben wir gesagt, also wir stellen uns das so romantisch vor, dass man sich einfach trifft und man hat so einen Stapel voller Notizzettel, die man so auf dem Boden verteilt und dann ordnet man die so, ja, und bei, keine Ahnung, ein Glas Whisky, weil wir beide Whisky total gerne mögen, also sowas halt, ja. Ist nie passiert innerhalb der Jahre. Also wir haben immer dieses Google-Doc und da schreibt sie die Geschichte rein und dann können wir da gemeinsam dran arbeiten. Dann schreibt sie mir eine kurze Nachricht. Ich habe jetzt, glaube ich, den Akt 1 fertig. Kannst ja mal rübergucken. Und dann fange ich dann an, da rein zu tippen und bin da immer ganz demütig, weil ich immer das Gefühl habe, ich will halt nichts zerlegen, was halt ein anderer Künstler gemacht hat. Also immer so mit, was hältst du davon? Und dann schreibe ich hier was dazu und hiervon dazu. Ja? Oder stelle sogar ganze Sachen komplett um, weil ich dann denke so, lass uns das mal ans Ende packen. Und an den Anfang arbeiten wir uns darauf hin, weil ich glaube, das wäre ganz schön, weil das würde dann, man versucht ja auch immer irgendwelche Bögen wieder zu schließen, die man vorher aufgemacht hat. Also ob das halt durchgehend immer so funktioniert hat, wissen wir halt nicht. Das ist ja immer abhängig davon, wie aufmerksam man halt auch liest. Weil ich habe halt das Gefühl, man verliert sich auch gerne, man hat dann so einen Tunnelblick. Und dann sieht man mit so einem Detailreichtum auf sein eigenes Projekt und registriert dann, dass der Otto-Normal-Mensch das gar nicht mitbekommt. Das ist dann so ein bisschen wie Jazzmusik dann plötzlich. So ganz krasse, ja, wo man dann sagt, okay, ich komme nicht mehr mit, so, und so darf das halt auch nicht sein.
Marvin, man kennt dich ja jetzt nicht nur von der Horde, sondern bevor es die Horde gab. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ging damals so ein bisschen parallel mit Shakes and Fidget. Du kannst mich da auch gerne korrigieren. Aber wofür man dich auf jeden Fall auch in der Comic-Szene kennt, ist deine Reihe Schissler Weng, die jetzt ja leider schon seit einer ganzen Weile pausiert. Und eigentlich haben wir nämlich auch gedacht, wir sprechen heute vielleicht mal ein bisschen über das Thema Pausen machen. Bei uns war es nämlich auch so, dass wir gerade eine Pause gemacht hatten. Wie gesagt, das ist jetzt Mitte Oktober und wir wollten ja eigentlich immer 2-wöchentlich erscheinen mit dem Podcast. Dann hatten wir jetzt aber 4 Wochen nichts, weil wir im Urlaub waren. Und das war wirklich, wirklich nötig. Also es ist doch echt, also wenn man so kreativ tätig ist, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir ist es immer total wichtig, um sich mal wieder so zu resetten, um halt wirklich den inneren Schreibtisch einmal komplett leer zu machen. Und vielleicht sprechen wir als erstes mal über deine Pause von Schissler Weng. Was ist denn da los?
Oh, du, die Pause von Schissler Weng ist eigentlich bedingt dadurch, dass sich mein komplettes Leben verändert hat. In meinem Fall war das so, dass meine Freundin und ich, wir schon seit geraumer Zeit den Plan hatten, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir mal Nachwuchs bekommen und wie sieht eigentlich unsere Wohnsituation aus? Und die Wohnsituation sah halt so aus, dass ich seit über 13 Jahren in einer Zweizimmerwohnung in Berlin gewohnt habe, in der Innenstadt. Und da hieß es dann, naja, also vielleicht können wir uns ja mal umsehen und mal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Raum mehr bekommen. Irgendwie eine andere Wohnung, die wenigstens 3 Räume hat, idealerweise 4 oder so. Und haben dann halt gemerkt, dass der Wohnungsmarkt einfach komplett explodiert ist, was die Preise angeht. Und wir dachten so, das kann doch nicht wahr sein. Also wie viel erwarten die, muss denn Otto Normalmensch verdienen, um sich quasi so eine Kaltmiete leisten zu können, ja? Wenn irgendwie mein Steuerberater sagt, naja, so ein Drittel von deinem Einkommen musst du schon irgendwie für Miete aufwenden können. Und ich sage, ein Drittel, so hoch wie die Mieten sind, wie viel muss ich denn da bitte schön verdienen? So ein Quatsch, ja? Und meine Freundin, die auch so ein Mathematik-Fan ist und das ja auch studiert hat mit, weil sie Grundschullehrerin ist, die hat dann gleich alles zusammengerechnet und meinte so, das ist so illusorisch, wir könnten dafür quasi bauen. Und da musste ich sie erstmal ganz laut anlachen, weil ich dachte, bauen in Berlin, wo und wie und was, ja und so. Und dann haben wir gesagt, wir können uns ja einfach mal umsehen. Ne? Diese ganze Geschichte, da ging ja Schissler Weng noch weiter. Und dann ging das verhältnismäßig schnell, dass wir wirklich ein potenzielles Grundstück gefunden haben, so im Speckgürtel von Berlin. In einer total schönen Gegend und plötzlich wurde das dann zu so einer, was ist das, so der Kieselstein zu einer Lawine, die plötzlich das gesamte Leben so umgekrempelt hat, weil dann musste man sich halt über so Dinge schlau machen. Naja, da geht's halt plötzlich um Grundsteuergeschichten, da geht's um Hausbau und da geht's um, was baut man denn eigentlich und was muss man vorher dahin bauen und so weiter, ja. Und dann kam auch noch Corona. Also im Grunde genommen haben wir die Corona-Zeit damit komplett überspielen können, dass wir echt Spaß daran hatten, unser neues Zuhause zu bauen. Und ich dachte, um sowas halt hinzustellen, braucht man auch so ein bisschen Kapital. Also habe ich gemeint, ich muss vor allem ganz viel Geld gerade verdienen. Und das Einzige, was halt gerade nicht direkt Geld verdient, ist halt Schissler Weng, muss man halt leider sagen. Also es war halt etwas, was eigentlich auch mehr so eine Community-Arbeit war. Und Schissler Weng war ja auch etwas, womit ich eigentlich die Community auffangen wollte, die von Shakes and Fidget herkommen. Deswegen sieht auch Schissler Weng so ähnlich aus wie Shakes and Fidget damals. Ja, also Shakes and Fidget ging dann irgendwann zu Ende. Mein Partner und ich gingen dann getrennte Wege und ich dachte dann auch irgendwann, vielleicht ist es auch einfach Zeit, dass diese Geschichten dann auch mal vorbei sind, weil das war ja damals auch eher eine Parodie auf World of Warcraft. Und World of Warcraft, je größer halt so eine Firma wie gerade Blizzard wurde, desto eingeschrobener und desto fan-entfernter wurden sie dann auch und haben dann auch gemeint, okay, also das ist ja lieb und nett, dass ihr das tut, aber hört mal auf damit, weil das ist unsere Marke, ja, und ihr dürft das nicht weitermachen und so, ne? Und dann dachten wir, alles klar, ich glaube, da lässt sich einfach nichts mehr holen oder wollten wir auch nicht eigentlich, ja, aber Shakes and Fidget wurde dann auch so populär, da würden wir schon gerne das irgendwie auswerten können oder dürfen und durften es halt nicht, weil wir eben World of Warcraft als Vorgabe genommen haben und da dachten wir uns so, ja, vielleicht sollten wir da auch einfach weg, ja. So, und Shakes and Fidget ist ja jetzt auch seit über 15 Jahren oder so ein Browser-Game, was ja, wie gesagt, immer noch läuft und viele Menschen spielen halt das Spiel und kennen halt die Webcomics schon lange nicht mehr. Also dachte ich, ja, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, da einfach mal sich was Neues zu überlegen und dachte, ich mach mal so Alltagsgeschichten und nehme dann quasi mit Hilfe meines Zeichenstils, dann schöpfe ich die Leute ab, die halt der Comics wegen mich verfolgen und nicht des Spieles wegen, weil wir ja schon meinten, wir werden halt konfrontiert auch mit Fragen, die gar nichts mit einem zu tun haben, ja, also dann hat man mich halt gefragt, sag mal, wann kommt der neue Server von Shakes and Fidget, what the fuck, weiß ich nicht, ja, so ich programmiere doch das Spiel nicht. Also Shakes und Fidget war dann quasi für mich eigentlich auserzählt und ich habe dann mit Schisslerweng weitergemacht. Und Schisslerweng, da wollte ich halt die Leser abschöpfen, die halt der Comics wegen dort sind. Weil ich wollte ja immer der Comiczeichner sein. Ich wollte jetzt nicht plötzlich der Hiwi sein, der Illustrator nur für ein Browser-Game. Und dass mich halt Leute fragen, was eigentlich mit dem Spiel ist. Was haben denn sich die Programmierer dabei gedacht? Und ich dachte, ja, ist...
Ja, genau, man denkt immer, der Zeichner, also das ist halt das direkte Interface zum Leser. Ne? Und das ist das, was die Leute als erstes sehen und deswegen gehen die davon aus, der muss alles können und der oder sie muss alles wissen, alle Hintergründe.
Ja, Guck mal, Ingo, du bist doch ein Star Wars Zeichner, ja? Das wäre so, als würdest du halt auf einer Messe sitzen, ja, deinen Comic signieren, was du gezeichnet hast und dann würden dich Leute fragen, was eigentlich mit Star Wars passiert ist. So, als wärst du dafür verantwortlich. Und du sagst dir so, nein, bin ich nicht. Ja, so. Und genau so ist das.
Genau, oder die gehen halt auch davon aus, dass ich über geheimes Wissen verfüge, das halt nur nicht, den Fans halt nur nicht mitgeteilt wird oder so. Aber das ist halt nicht so.
Und nur um den Bogen zu schließen, ja, war das dann so, ich habe dann halt Schisslerweng weitergemacht, Alltagsgeschichten, und dachte, jetzt diese ganze Sache rund um Hausbau wäre natürlich gut, auch sowas in so Alltagsgeschichten reinzupacken. Aber ich habe dafür gerade keine Zeit und habe dann immer gedacht, komm schon, wenn dann das Haus steht, man dann eingezogen ist, man den ganzen Stress von sich hat, den kannst du ja wieder einsetzen. Nur dieses Pensum an Arbeit, was ich mir inzwischen erarbeitet habe, ist so groß geworden, dass ich gar keine Lücke habe. Also ich habe halt so viel mich ums Geldverdienen jetzt gekümmert und das will man ja auch nicht irgendwie jetzt wegstoßen, von wegen, jetzt brauche ich meine Freizeit, ich brauche jetzt kein Geld mehr. Haha, ja so. Also das war die eine Sache und jetzt hätte ich so langsam wieder so und dachte schon, jetzt könnte man doch wieder anfangen und dann bin ich Papa geworden. Tja.
Du bist da thematisch in einer Ecke, wo ich auch nochmal kurz rein wollte, weil ich glaube, dass gerade im Kreativbereich, also gerade bei uns, also bei Comiczeichnern oder so, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, das für einen selbst zu definieren. Also was Urlaub ist, was eine Pause ist, was das überhaupt bedeutet, wirklich Abstand zu nehmen von der Arbeit, die einen so richtig durchdringt. Also ich gehe mal davon aus, bei dir ist es genauso, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei mir, dass du in so einem Comic, wenn du dich ein halbes Jahr damit beschäftigst, mit 80 Seiten, dass du bist ja da richtig drin.
Man ist komplett durch. Also das ist ja nicht so wie, alle lassen dich in Ruhe, ja? Und in der Zwischenzeit kannst du halt ein halbes Jahr an dieses Comic arbeiten. Nee, das kommt noch on top. Also du arbeitest quasi am Comic und dann musst du aber nebenher noch die Illustrationen fertig machen für das Shakes and Fidget Game, was auch immer. Dann arbeitest du vielleicht über Weihnachten und alle arbeiten auf Weihnachten hin natürlich, also gibt es da entsprechend viel zu tun. Also das musst du auch noch erledigen, plus noch mein kleiner Sohn und meine Familie, plus soziales Leben, plus, ach, ja, also... Und dann halt, wenn du sagst, du möchtest eigentlich gerne Urlaub machen, also bei mir ist das so, ich muss mir den hart verdienen, diesen Urlaub.
Das ist ja auch immer eine Zeit, in der man halt dann kein Geld verdient, ne? Also gerade wenn man selbstständig ist, dann ist es so, da gibt's keine Lohnfortzahlungen oder so. Aber was du jetzt erzählt hast, das sind ja noch ganz andere Gründe, als jetzt sowas wie eine Festplatte freizumachen, also als wirklich in Urlaub zu fahren, die dann dahinter stehen können, weswegen man eben von einer Arbeit auch pausiert, weswegen es in manchen Projekten dann einfach nicht weitergeht, ja.
Ja, und das Ding ist, ne, also dann stellen sich halt Leute vor, na komm schon, weißt du, dann hast du ja Urlaub, ja, und dann kannst du dir ja deinen Skizzenblock mitnehmen und dir dann Notizen machen, ja, und ein bisschen zeichnen für dich und so. Ich sage, ich möchte auch mal nicht zeichnen. Einfach nur bei den Stift mal zu Hause lassen, so, weißt du, also es ist schon lange nicht mehr so, dass ich in einem Café sitze und dann ganz etipetete so meinen Notizblock zücke, mein Sketchbook und dann halt da noch weiter zeichne. Ich denke so, mein Tag ist so voll mit Dingen, die ich wirklich erledigen muss und dann freue ich mich so sehr, einfach diesen Stift in diesen Halter zurückzupacken und dann zu sagen, Ende für heute. Ich möchte jetzt gerne irgendwie einen Film gucken oder sowas, ja?
Dazu habe ich auch Fragen. Ist das denn bei dir auch so? Wir waren auch in Urlaub, das war einfach ein unbedingt nötiger Break, den wir uns nehmen mussten. Aber bei mir war das zum Beispiel der Fall, ich brauchte etwa eine Woche, um das zu realisieren, wie nötig das war. Also das ist wie so eine Entwöhnung, wenn du so drin bist in so einem Job und dann ist der fertig, aber dieser Rausch geht teilweise noch weiter. Also dieses Workaholic-Ding, dass ich etwa eine Woche brauche, bis ich merke, dass mein Hirn langsam einschwenkt in so einen etwas ruhigeren Modus und sich auch mit anderen Dingen befasst. Zum Beispiel, wie das Wetter draußen ist, was könnte man heute machen? Oder was machen wir uns heute zu essen? Oder gehen wir essen? Und schau doch mal, wie schön diese Gegend hier ist oder so. Wie ist das bei dir? Musst du dich wirklich so aktiv aus so einem Job rauseisen, also so entwöhnen? Oder kannst du wirklich so dieses Ding, dass du sagst, boah, ich bin endlich fertig, der Stift kommt in die Halterung, ich mache den Rechner aus und jetzt bin ich raus?
Ja, du hast da meistens noch diesen Nachklapper, dass du das Gefühl hast, du musst erstmal deinen Ellbogen ausfahren und die nach links und rechts schwenken, weil dann immer noch so Nachrichten kommen mit, hey Marv, kannst du mal eben noch das machen? Kannst du noch dies machen? So, oh, da kommt noch eine Task rein. Geht das noch bis Ende der Woche? So, ne? Und dann, dass man einfach sagt, ich ignoriere jetzt dieses Handy, ich ignoriere dieses E-Mail-Programm, ich ignoriere meinen Rechner und ich bin einfach gerade mal nicht da. Ja, und sich darauf zu verlassen, dass die Erde sich trotzdem weiterdrehen kann, ohne dass du mal am Platz bist. Also ich habe manchmal das Gefühl so, es würde nichts laufen. Wenn ich nicht da bin, würde nichts laufen. So, weil alle kommen irgendwie zu mir. Ja, so dieses komische Gefühl hat man so. Und ich würde mich jetzt nicht einschätzen, in so Workaholic-Richtung driften zu wollen, weil ich gehört habe, dass wenn ein Workaholic nicht arbeitet, wird er krank. Und das ist bei mir eigentlich zum Glück nicht so. Ich habe das Gefühl, dass eine Hälfte des Hirns immer noch wie an so einem Gummiband hängt und immer noch so am Rechner ist. Und dann ist man so den ersten, zweiten Tag so im Urlaub und dann schnallt das langsam so zurück und dann bist du so bei dir und dann, ja, so ein bisschen brauchst du. Ich fühle mich dann so ein bisschen zombie-mäßig, dann sitzt man so da und guckt so ein bisschen in die Leere und genießt das auch. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass ja Urlaub, also gerade wenn ihr in den Urlaub fahrt oder wenn ganz viele Leute in den Urlaub fahren, dann will man ja noch was erleben im Urlaub, was ja auch Arbeit ist. Man läuft dann plötzlich ja und denkt dann halt, man muss unbedingt viel sehen können, man besucht dies, man besucht das, man macht dieses Event mit und das ist alles schön und dann ist man wieder zu Hause und denkt sich, ich brauche jetzt gerade Urlaub vom Urlaub. Wann saßen wir einfach? Und ich kann das manchmal auch wirklich gut, mich einfach nur hinsetzen und in die Leere starren und meine Freundin guckt mich dann immer so ganz ratlos an und denkt sich so, Marv, alles okay? Ja, so, worauf hast du Lust heute? Und ich sage, ich will einfach nichts tun. Das ist so wie beim Glorioso. Ich will einfach nur hier sitzen. Nur hier sitzen. Ja, so.
Dieser Dialog kommt mir sehr vertraut vorher.
Ist dir nicht langweilig? Ich kann sehr gut mit Langeweile. Lass mich.
Ja, ja. Das hatten wir auch sehr oft, ja. Ich möchte dann auch immer andere Eindrücke haben, wenn ich irgendwie im Urlaub bin und ich bin da auch so wie deine Freundin und Ingo ist wie du.
Ich meine, das ist auch so, also wenn ich in einem Urlaub fahre, ja, oder wenn ich weiß, oh, es geht jetzt, weiß ich nicht, ich mag ja London total gern, dann will ich auch bitte durch London latschen, auf jeden Fall. Also so bin ich halt auch. Aber gerade sich auch mal die Zeit zu nehmen und sich einfach nur mal hinzusetzen, einfach nur mal sitzen oder dann wirklich mal meinetwegen halt ein Buch zu lesen oder so, ja, aber das ist auch ja irgendwie Arbeit, ja. Also es ist alles dieses, dass der Kopf quasi mit kreativer Arbeit voll ist. Ich möchte auch einfach mal nicht kreativ sein. Ich möchte nicht Entscheidungen treffen müssen.
Also ich merke das an mir, vielleicht liegt es auch ein bisschen am fortschreitenden Alter, dass ich mich ganz gerne einfach irgendwo hinbegebe oder mich hinsetze und nicht ins Leere starre, sondern mich zum Beispiel in die Betrachtung einer Szenerie vertiefen kann. Im Urlaub zum Beispiel, man steigt so ein paar Stufen hoch und dann hat man oben so einen tollen Ausblick über die Stadt. Und ich kann das total gut, dass ich da einfach wahrscheinlich für äußere Betrachter komplett einfriere. Aber in Wirklichkeit, ich diese Szenerie betrachte und einfach gucke, wie sich so diese Mikroveränderung. Genau genommen könnte ich eigentlich auch so den Rewe-Parkplatz hier gegenüber betrachten und zu sehen, wie die Leute da so drüber laufen, Autos reinkommen und wieder wegfahren und dann wieder neue Leute und dann in die Richtung und in jene Richtung. Das finde ich unfassbar entspannend. Also das ist sowas, wo ich dann merke, wie mein Hirn langsam gelöscht wird. So, also nicht gelöscht wird, sondern überschrieben wird mit Entspannung. Ist es bei dir auch so?
Genau. Ingo, mal angenommen, wir würden uns jetzt beide treffen oder auch mit Caro zusammen, ja? Und wir würden in so ein britisches Pub gehen. Und du hättest die Wahl, wo wir uns hinsetzen. Wo würdest du dich hinsetzen?
Hinten in die Ecke, damit ich den ganzen Raum sehen kann.
Exakte Mundo. Und genau so ist es bei mir auch. Ich setze mich immer hinten in die Ecke, damit ich was zu gucken habe.
Ja, ja, klar.
Also kann das sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, einfach nur da sitzen und halt beobachten. Dabei ist es noch nicht mal wichtig, ob es viele Menschen sind oder ob es mitten in der Stadt ist oder ob es einfach nur ein Abhang runter oder so. Das könnte ich stundenlang. Und das kapiert zum Beispiel, meine Freundin kapiert das, glaube ich, nur bedingt. Das ist schön. Wollen wir weiter?
Ja, so. Ja, genau. Nee, ich kann diesem Fluss, das klingt jetzt so, dieser Fluss des Lebens. Also der so, auch so eine Fußgängerzone oder so. Das liebe ich auch total, in so einem Café zu sitzen. Das habe ich früher, als ich noch Single war, gerne morgens gemacht. Das war meine Prozedur, dass ich vor der Arbeit, ich bin rausgegangen, bin zu meinem Lieblingsbäcker gegangen und habe draußen gesessen an einem Tisch und habe einfach geguckt, was auf der Straße passiert. Und habe da meinen Kaffee getrunken und habe so im Kopf, das passierte dann quasi gleichzeitig meinen Tag so ein bisschen. Was kommt denn heute? Was passiert denn heute? Was muss ich machen? Was habe ich vor? Während vor mir das wie so vorbeitreibt, wie so ein Fluss, den du halt so beobachtest. Das ist Entspannung für mich auch.
Also brauche ich manchmal auch sowas, kriege ich jetzt nicht mehr so bedingt.
Ja, stimmt.
Sag mal, Marvin, zeichnest du eigentlich im Urlaub?
So gut wie gar nicht. Ich glaube, da muss ich ganz ehrlich zu mir sein. Ich nehme immer mein iPad mit, mitsamt Stift und allem Kram und schleppe das wieder nach Hause, ohne dass ich es genommen habe. Ich habe es höchstens zum Gucken genommen oder so, zum YouTube-Gucken oder sowas am Abend oder was auch immer. Aber ganz sicher nicht zum Zeichnen. Und ich ertappe mich jedes Mal dabei, ich das Gefühl habe, ich habe die Pflicht, falls irgendwas ist, trotzdem mein Zeichenzeug mitnehmen zu müssen. Das ist so komisch, ja. Wir waren jetzt 2 Wochen in England, weil wir Verwandtschaft haben in England und dachten uns so, hey, da mieten wir uns gemeinsam so ein Feriencottage und das wird richtig geil. Und dann kann man sich da auch mal hinsetzen draußen, ja, auf einen Kaffee und dann kann man ein bisschen vor sich hin scribbeln, so. Nix da. Dieses iPad habe ich nie ausgepackt. Also nie. Ich saß da halt einfach so beim Kaffee, war super, man konnte so ein bisschen quatschen, ja, manchmal auch einfach nur so sitzen oder man daddelt am Handy oder so, aber nee, inzwischen nicht mehr.
Ingo, bei dir weiß ich es ja so ein bisschen, du hattest trotzdem das iPad gezückt und hast auch ein bisschen gezeichnet im Urlaub, aber ich weiß auch, dass ich dich daran erinnern muss, immer irgendwie ein Skizzenbuch mitzunehmen.
Musst du nicht. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht so der große Skribbler. Ich habe das immer mal so eine Phase, wo ich denke, ich muss mal raus aus meiner Komfortzone, also in der Art und Weise zu arbeiten, weil ich das teilweise bei KollegInnen halt beobachte, dass die halt aus dem Urlaub zurückkommen und so ein total geil gefülltes Skizzenbuch mitbringen. So hier, ah, guck mal, das habe ich gemacht und so. Und dann sind das super elaborierte, geil schraffiert oder irgendwie mit spontanem Aquarellstrich hingeschmissen, wo du denkst, oh Gott, das kriege ich.
Ich liebe sie und ich hasse sie.
Ich hasse euch. Ich habe das tatsächlich, wir hatten einen Tag, wo wir im Café gesessen haben und ich habe so random Leute gezeichnet, die halt da in der Umgebung waren, bewusst ohne Vorzeichnen. Ich skizziere halt vor und arbeite dann die Zeichnung aus. Und das war so ein bisschen, ich fand es ein bisschen unangenehm. Eigentlich auch mit so.
Was?
Mit,
wieso?
Naja, mit so einem Stift, mit dem du halt auch nicht radieren kannst. Und dann fängst du erstmal so an. Also du arbeitest jetzt erstmal so, wie du sonst nie arbeitest. Ich bin dann so eingeschwenkt in so einen, ich bin jetzt total schnell. Ich habe eine Seite nach der anderen gemacht. Ich glaube, ich habe so 12, 16 Faces da irgendwie gezeichnet. Also so Gesichter von Leuten, die da saßen oder vorbeiliefen. Ich habe die kurz angeguckt und dann nicht mehr, weil ich möchte die so im Geist fotografieren. Also die sollen auch jetzt nicht merken, dass ich die zeichne oder so. Das war fast wie so eine Trainingseinheit, so ein Workout oder so, so zeichnerischer. Das hat sich nicht wirklich nach Entspannung angefühlt.
Nee, das ist genau der Punkt. Es ist ja auch Arbeit im Grunde genommen. Also dieses Urlaub machen muss man wirklich differenziert auch betrachten. So. Weil manchmal ist auch ein Urlaub, auch wenn er schön war, nicht wirklich Urlaub. Also nicht wirklich erholsam, weil dann bist du halt, keine Ahnung, in Argentinien und läufst an irgendwelchen Abhängen entlang oder sowas, dann weiß nicht wie viele zigtausende Schritte und bist dann halt komplett fertig und sagst halt, ja, das war geil, geiler Urlaub, aber du bist so kaputt. Also dann brauchst du eigentlich wieder Urlaub, ja. Und ich finde ja, gerade so in unserer Künstlerblase, da hilft ja auch soziale Netzwerke, helfen da so gar nicht, weil es da Leute gibt, die wegen jedem Scheiß irgendwie ihr Sketchbuch quasi zücken, ja, und dann wieder richtig geile Sketche so, ich bin gerade im Urlaub, ich habe das gerade gezeichnet, das gerade gezeichnet. Und ich so, ach, krass, ey. Auf der einen Seite total cool, auf der anderen Seite, fuck you, ey. Weißt du, so, nein, ich will jetzt den Stift nicht in die Hand nehmen. Mann, ja, hört doch mal auf jetzt, ja, so, wann postest du mal wieder was macht? Ja, so, Mann, nein, ich will nichts posten, ich bin im Urlaub, ich bin sowieso völlig eingeschlafen, was so soziale Medien angeht und jetzt halte ich auch noch bei so einem Horde-Event mein Gesicht da so rein und kaum einer kennt mich und ich denke so, wann streamst du denn, Marv, ja, fragen mich dann Leute, die sagen, ja, das stimmt, ja, wieder so eine Baustelle, ja, die sich da auftut und eine Gelegenheit und ja, eigentlich sollte ich das auch mal in Angriff nehmen, so, aber wann soll ich denn das noch tun, ja, also das ist wirklich, es gibt Tonnen an Ideen, ganz wenig Zeit und noch wenig Energie eigentlich und ja, da muss man einfach auch mal sagen, okay, weißt du was, hier ist eine Kiste, da lege ich mich jetzt rein und mach zu und dann bin ich erst in 2 Wochen, komme ich wieder raus. So, weißt du, aber in der Zwischenzeit kann ich euch nicht sehen und nicht hören und tschüss. Das muss man sich eingestehen, dass es total wichtig ist, dass man sowas braucht.
Machst du denn eigentlich Pausen auch tagsüber? Also hast du eigentlich so eine Pausenkultur oder ist es bei dir auch so wie bei mir oder weiß nicht, bei Ingo? Ich glaube, du bist da ein bisschen disziplinierter, was das angeht, aber dass man sich halt wirklich dann auch sagt, okay, ich mache jetzt so und so viel Zeit und dann mache ich aber erstmal eine Pause. Kannst du das?
Das ist ein bisschen abhängig von der Arbeit, die man gerade zu tun hat. Also so Illustrationsarbeiten, das sind dann meistens, kriegst du so eine Liste an Dingen, die du zeichnen sollst. Dafür kriegst du halt eine Bezahlung. Und da mache ich meistens zwischen jedem Ding eine kurze Pause. Also wenigstens einen Kaffee trinken, mal kurz rausgehen oder eben so Dinge, die vielleicht für den Haushalt wichtig sind, ja, dann geht man halt kurz mal einkaufen und dann halt danach setzt man sich wieder ran oder so. Und dann gibt's halt so Arbeiten, da ist man total drin, da ist man so wie eingesaugt und dann guckt man auf die Uhr und denkt so, 4 Uhr nachts? What the fuck? Ja, so, das gibt's dann halt auch und dann bemerkt man so, oh, ich hatte irgendwie heute nur Frühstück, ja, oh, und ich habe gar nichts gegessen und, oh, ja, so. Es war nur so ein Skelett nur. Was ist passiert? Ja, und so, das gibt's halt auch. Aber viele halt sind halt so, um den schnöden Mammon reinzubringen, das sind halt die Illustrationsarbeiten. Und da mache ich eigentlich recht oft Pause, weil ich auch zugegebenermaßen auch nicht immer sehr viel Lust darauf habe, das abzuarbeiten. Weiß aber, es ist wichtig, Marv, das solltest du heute schon fertig bekommen. Und da denke ich dann so, nee, ich muss kurz mal aufstehen, ich muss mich mal kurz strecken, ich muss kurz in den Garten rausgucken oder wie auch immer. immer auf der Suche nach Motivation. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Motivation ist ein ganz wichtiges Thema.
Mal kurz rausgucken und schauen, ob ein Stückchen Motivation vorbeifliegt. Marvin, jetzt haben wir über verschiedene Sachen gesprochen, die du gemacht hast. Schüssler Weng und die Horde und Shakes and Fidget wurde auch angesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist deine Tätigkeit als Dozent an einer Kunsthochschule. Das hast du ja auch gemacht. Und am Ende unseres Podcasts stellen wir unseren Gästen immer eine Frage. Und ich glaube, auf die kannst du bestimmt als Ex-Dozent auch gut antworten. Unsere Frage ist nämlich, was ist ein richtig guter Zeichentipp?
Oh, ein richtig guter Zeichentipp ist Zeichnen. Das klingt so blöd, ja, aber ist es letzten Endes. Weil ich lerne immer wieder so viele tolle Zeichner kennen, auch Anfänger, die aber so unfassbar gut zeichnen können. Und die stehen sich so oft selbst im Weg, weil sie immer denken, das wäre halt nicht gut genug. Sie wüssten nicht, für wen sie zeichnen. Sie wüssten nicht, an wen sie rantreten sollen. Oder wie geht man das am besten an? Brauchen sie irgendwie eine Mappe oder sowas? Die machen sich da so einen Kopf drum. Ich denke, zeichne doch einfach und dann zeig halt deine Sachen. Also viele Leute zeigen die auch nicht. Also zeichne für dich das, was du halt cool finden würdest. Also zeichne niemals für irgendwelche anderen Leute, glaube ich. Also ist auch jetzt falsch ausgedrückt, darf man jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Natürlich, um Geld zu verdienen, musst du auch für andere Leute zeichnen, das stimmt schon. Aber du bist ja quasi der eigene Maßstab. Du musst halt sagen, fändest du das cool, was du gerade machst? Oder fändest du das jetzt witzig oder spannend, was du gerade erzählst, was du versuchst zu erzählen? Für mich war das halt immer so, wenn ich halt versuche, an einem Witz zu arbeiten und da kommt wenigstens ein Schmunzler bei mir selbst raus, während ich dran denke, dann funktioniert das. Und wenn man halt sagen kann, also wenn man halt da sitzt und die ganze Zeit Zweifel an sich hat, wie soll da etwas passieren? Deswegen, ich gucke halt gerne auf so Arbeiten auch zurück, die ich vor 1000 Jahren gemacht habe, gefühlt, und denke so, oh weia. Ja, aber selbst da fand ich mich eigentlich schon ziemlich top-notch, ja. Aber das war halt überhaupt nicht top-notch. Aber diese Erkenntnis ist ja super wichtig, dass man die halt hat. Das ist auch insofern auch wichtig, als dass man sagen kann, ja, man hat sich auch entwickelt. Das kann halt nur passieren, indem man halt seine Sachen zeigt, indem man einfach zeichnet für sich. Ja, und man kann das halt nie planen. Ja, also ich bin ein Comiczeichner in der Games-Branche. Wie bin ich denn da reingerutscht? Keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich habe einfach mit Leuten gesprochen, habe mich gut verstanden mit den einen oder den anderen, habe das gezeichnet, worauf ich irgendwie Bock hatte. Leute konnten mich einschätzen, konnten dann sagen, ja, den Marvin könnten wir doch fragen, weil wir haben da so eine Idee. Und dann stößt man halt hier eine Tür auf, da eine Tür auf und befindet sich dann in so einem Labyrinth, wo man nie weiß, wo man eigentlich gerade rauskommt. Und ich glaube, das ist so der wertvollste Tipp, was das Zeichnen angeht. Also nicht nur, um irgendwie über die Runden zu kommen und vielleicht ein bisschen Geld damit zu verdienen. Also ich finde halt immer, das Geldverdienen ist ein notwendiges Nebenwerk diesbezüglich. Irgendwann musst du auch mal Geld verdienen, ja, natürlich. Aber man sollte, glaube ich, nie zeichnen, um Geld zu verdienen. Also um das Ziel zu haben, Geld zu verdienen. Also du kannst nicht hinsetzen und sagen, ich zeichne jetzt und damit mache ich jetzt den fetten Reibach. Das wird niemals funktionieren. Sondern es sind so, das ist diese kleine Skizze, die du irgendwie halt, weiß ich nicht, ja, eben im Urlaub in so einem Café gemacht hast. Das ist plötzlich das Ding, was plötzlich durch die Decke geht. Du wusstest das nicht. Aber irgendjemand findet das und irgendwie passiert irgendwas. So. Und ich glaube, du kannst dich halt nur von deiner Kunst treiben lassen, indem du sie einfach machst. Und deswegen ist, glaube ich, die Quintessenz genau die. Du musst für dich machen, das, was du halt cool finden würdest. Und soziale Netzwerke haben mir damals sehr geholfen, weil du einfach die Möglichkeit hast, die Dinge zeigen zu können. Weil ganz ehrlich, wenn du halt deiner Familie das zeigst, werden die das immer toll finden, was du machst. Und wenn man so ein bisschen im Netz halt so seine Sachen zeigt, da gibt's dann natürlich auch die, die sagen, ist alles scheiße, was du machst. Ja, hör bloß auf damit. Die gibt's halt auch, na klar. Und es gibt die Leute, die sagen, ja, fand ich diesmal nicht so gelungen, weil. Und die sind eigentlich super wichtig, weil die auch wirklich ehrlich sagen, oder vielleicht helfen sie dir auch ehrlich zu dir zu sein, weil du das vielleicht auch weißt. Ja, also man verschweigt sich auch selbst ganz viel. Wenn dann auch sagt, ja, also eigentlich war das nicht so gut. Aber ich sag jetzt einfach, dass es gut war. Also das gibt's ja auch. Und dann, man spricht halt mit vielen Menschen aus der Branche. Das klingt immer so, als würde da so viel Geld hinterstecken, ja? Ich meine, Ingo, du weißt es ja selbst, die Comicbranche, da ist nicht viel Geld zu holen letzten Endes. Aber ganz viel Leidenschaft ist zu holen und ganz viel Inspiration ist zu holen. Und da gibt's so viele Leute, die halt, ich guck mir so gerne hier Ingos Zeichnung, gucke ich mir so gerne an, weil ich dann denke, oh, das solltest du, glaube ich, das nächste Mal auch ausprobieren. Und das sind so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, wie er den Zeigefinger zeichnet. Oh ja, das muss ich ausprobieren, wie der mit Ingo das macht. Das sind so Kleinigkeiten. Und damit tankt man sich dann auf und dann hat man Bock dazu oder man hat dann eine Aufgabe, die man sich selbst gestellt hat, mit einem Bild, was man so vor seinem inneren Auge entstehen lässt und dann sagt, das will ich versuchen, so zu erreichen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall passiert was zum Schluss und du kannst zum Schluss fertig sein und das irgendwem zeigen und auch stolz sein, dass du diese Reise gemacht hast.
Das war ein richtig schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Zusammenfassung einer Reise, sage ich mal. Das klang jetzt wirklich so ein bisschen danach, wenn ich zurückblicke auf diese Folge.
Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mich gefragt habt, ob ich das mitmachen möchte. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank.
Ja, hat riesen Spaß gemacht. Marvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und
danke, danke.
Wir sehen uns hoffentlich bald. Bis dann.
Bis dann, ihr Lieben.
Wir sehen uns. Tschüss.
Ich danke auch. Tschüss.